Die drei Detektive.
Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 230. Die drei Fragezeichen, der Tag der Toten. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
Hallo Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Record Release Feature der Folge 230. 230, ich kann es selber kaum glauben. Die drei Fragezeichen und der Tag der Toten. Ich kann euch versprechen, es wird gruselig. Ein Friedhof, eine seltsame Hypnose und außerdem... Na, ich werde mal lieber nicht weiter spoilern. Und an Peter und den Abgrund mag ich gar nicht denken. Außerdem werde ich wieder ein paar eurer Fragen beantworten, ist doch klar. Aber erstmal hören wir ins Hörspiel. Viel Spaß!
Jetzt
leck dich auf, Fleck,
ich bin.
Sag mal, Peter,
da bist du ja endlich.
Ja, entschuldigt, dass ich jetzt komme, aber letzte Nacht ist es verdammt spät geworden und recht bizarr dazu.
Ach ja, richtig. Deine Mutprobe mit Jeffrey auf diesem Friedhof auf dieser Anhöhe, Prayers Hill, richtig, Peter?
Ja, genau.
Prayers Hill? Nie gehört. Weiß jemand von euch, warum dieses lauschige Fleckchen Erde so heißt, Prayers Hill?
Ja, na klar, der Name hat etwas mit dem indigenen Volk zu tun, das hier im Gebiet von Los Angeles mal gelebt hat. Mhm. Zumindest war das die Erklärung des Friedhofswärters.
Die Anhöhe, auf der Prayers Hill liegt und die heute zu dem Ort Lincoln Heights gehört, war früher eine heilige Stätte. Mhm. Von dort aus nahmen die Schamanen den Kontakt auf zu ihren Göttern und...
Das klingt ja alles sehr spannend und lehrreich, Freunde. Aber was hast du denn nun zusammen mit Jeffrey so bizarres erlebt, weiter?
Ne, das, was Justus da eben gesagt hat, ist schon interessant, Bob. Und wichtig. Also aus der heiligen Stätte wurde dann später nämlich ein Armenfriedhof. Aha. Ja, seit vielen Jahrzehnten wurden und werden da Leute begraben, die sich kein normales Begräbnis leisten können. Mhm. Deshalb ragen auch nur einfache Holzkreuze aus dem Boden, auf denen auch keine Namen stehen, nur Nummern. Mhm.
Und wie lassen sich diese Nummern den Toten zuordnen?
In der Friedhofskapelle befindet sich ein Archiv. Ah. Es ist alles genauestens auf Karteikarten verzeichnet. Zumindest hat Rick uns das so erklärt.
Wer ist dieser Rick, wenn man fragen darf?
Rick Turner, der Friedhofswärter.
Ach,
zu dem komme ich ja jetzt. Ah. Der hat uns nämlich gestern Abend erwischt.
Nein.
Ja, gleich nachdem Jeffrey und ich das Friedhofsgelände betreten
Natürlich.
Hatten. Natürlich. Also anfangs hat er uns ziemlich heftig bepöbelt. Aber ja, als Jeffrey ihm erklärt hat, dass es sich bei unserem nächtlichen Ausflug nur um eine Mutprobe handelt, wurde er gleich viel zugänglicher und hat uns dann sogar eine Privatführung über das Gelände angeboten.
Oh, eine Privatführung ist ja krass.
Ja, zuerst wollte uns Rick die Kapelle zeigen, in der sich auch sein Büro befindet. Und jetzt kommt's.
Ja.
Gerade als er die Tür aufschließen wollte,
wurde
sie plötzlich von innen aufgestoßen und zwei maskierte Männer stürmten nach draußen.
Nice.
Ja, sie rannten durch die Dunkelheit davon.
Ist ja irre.
Das alles geschah so schnell und plötzlich, dass keiner von uns an eine Verfolgung gedacht hat.
Und dann?
Die beiden Einbrecher hatten in der Kapelle ganze Arbeit geleistet. Das Büro war vollkommen verwüstet. Und überall lagen diese Karteikarten mit den Daten der ganzen Toten auf dem Boden.
Dann haben die beiden Maskierten vermutlich nach den Daten eines ganz bestimmten Toten gesucht.
Ja, das hat Rick gestern Abend auch vermutet. Doch als ich vorhin angerufen habe, hat er mir erzählt, dass er heute Morgen alle Karten wieder einsortiert hätte und keine fehlen würde.
Oh, verstehe. Dann muss für den Einbruch ein anderer Grund vorliegen.
Jein.
Hä? Jein? Was meinst du damit?
Rick hat mir von einem Brand berichtet, der vor 10 Jahren in der Kapelle ausgebrochen ist.
Aha.
Und bei dem das ganze Archiv in Flammen aufging. Das derzeitige Archiv umfasst somit nur die Karteikarten mit den Daten der letzten 10 Jahre.
Ah, gut zu wissen. Ist dir an den Einbrechern eigentlich irgendetwas Besonderes aufgefallen, Zweiter?
Nur, dass der Name IQ gefallen ist.
IQ?
Ja. Den hat der eine dem anderen zugerufen, bevor sie aus der Kapelle rannten. Komm schon, IQ, raus hier! Mhm. Jedenfalls hat Rick dann die Polizei gerufen. Die haben aber keine Spuren gefunden. Ja, und da nichts gestohlen wurde, läuft das Ganze jetzt unter Sachbeschädigung und vergammelt vermutlich bald in den Akten.
Ja, es ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Mhm. Moment mal. Seht mal, Leute. Hier, der Typ, der da draußen auf dem Schrottplatz rumsteht. Hä? Der schaut sich andauernd um. Ja. Seht ihr das?
Justus, ist deine Tante nicht in ihrem Bürohäuschen?
Also, ich schau mal nach, was da draußen los ist. Ich bin gleich wieder zurück.
Warte mal, Justus. Wir kommen mit.
Ja, wir kommen mit.
Hey, Jungs. Guten Tag. Was können wir denn für Sie tun, Mr.
Wade? Linus Wade. Aha. Ich bin doch hier hoffentlich richtig, oder? Bei den drei Detektiven.
Ja, das sind wir. Ich bin Justus Jonas und das sind meine beiden Kollegen Peter Shaw
Hallo.
Und Bob Andrews.
Hallo. Hi.
Um was geht es denn?
Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, für den ihr schon mal gearbeitet habt. Das ist schon etwas länger her, aber irgendwie habe ich mir das damals gemerkt. Und als jetzt diese Sache... Da dachte ich, dass ihr mir vielleicht helfen könnt.
Aha. Okay. Um welche Sache geht's denn?
Nun, also, das geht jetzt seit fast einer Woche so. Mir begegnen seitdem immer wieder... Da war mal eine Zeichnung in meinem Briefkasten.
Ja.
Dann ein Foto unter meiner Tür. Ich habe auch mal eine E-Mail bekommen mit so einer Abbildung. Und einmal neulich abends, da wartete auf dem Heimweg hinter einer Ecke eins auf mich. Es grinste mich an, winkte mir zu und entfernte sich.
Aha. Und wer oder was ist dieses S?
Ein Skelett.
Was? Ein lebendiges Skelett?
Ganz genau. Ein Skelett mit bunt bemaltem Gesicht und Blumen um den Schädel. Oft hat es auch einen Hut auf, nicht immer den gleichen. Auf dem Foto hat es eine Melone auf, in der E-Mail einen Sombrero. Hä? Und das auf der Straße trug noch einen... schwarzen Anzug.
Moment.
Mr. Wade, schaltete sich nun Justus ein. Lassen wir mal das Foto und die Zeichnungen kurz beiseite. Aber dieses Skelett, dem Sie begegnet sind, Sie meinen damit doch sicher, dass Sie jemandem in einem Skelettkostüm gesehen haben. Auf Wades Gesicht spiegelten sich Scham und Unsicherheit. Ich kann dazu ehrlicherweise gar nichts sagen. Ich war so schockiert und verwirrt, dass ich einige Minuten brauchte, um wieder einen klaren Gedanken fassen zu können. Die drei Fragezeichen warteten und sagten nichts. Wade machte den Eindruck, als wollte er weitersprechen, müsste aber erst die richtigen Worte finden. Wisst ihr, diese Gestalt macht etwas mit mir. Vielleicht ist das alles nur ein dummer Zufall und ich habe ja sowieso keine Ahnung, warum und wieso das alles passiert und wer dahinter steckt, aber in meinem Kopf... Seine Hand wanderte wie ferngesteuert zu seinem Herzen. Da drin sitzt seitdem so eine unbestimmte Angst. Und auf einmal erinnere ich mich an Dinge, an die ich ewig nicht mehr gedacht habe. An die ich eigentlich noch nie gedacht habe. Peter schluckte. Er konnte irgendwie spüren, wie sehr das alles den jungen Mann mitnahm. Mehr und mehr empfand er Mitleid mit Linus Wade. Es ist wie so ein, wie heißt das, Déjà-vu. Kennt ihr das? Dieses Gefühl, etwas schon einmal erlebt zu haben, ohne zu wissen, wo und wann und wie. Justus nickte. Und woran erinnert Sie dieses Skelett? Wades Hand wanderte in seine Jackentasche und knetete nervös darin herum. Papier raschelte. Sein Blick ging ins Unbestimmte. An meinen Vater. Aber nur undeutlich. Ich war 4 Jahre alt, als er starb. Vor allem erinnere ich mich an irgendein Straßenfest. Mit Umzug, vielen Leuten, Blumen und Farben. Sehr laut und lebendig und irgendwie auch an ein Begräbnis auf einem Friedhof. Doch, das ist alles vollkommen durcheinander. Ich sehe nichts wirklich klar. Und die Gedanken kommen immer, wenn Sie diesem Skelett begegnen? Fragte Bob. Ja, und oft träume ich jetzt nachts auch von diesen Dingen, aber nie so, dass ich mich morgens an irgendetwas Bestimmtes erinnern könnte.
Das ist alles nur ein verschwommener Brei von Bildern, Gefühlen und Angst. Und was genau erhoffen Sie sich nun, dass wir für Sie tun können? Erkundigte sich Justus. Wade zuckte hilflos die Schultern und lächelte traurig. Irgendwie herausfinden, was da passiert und warum es gerade mir passiert. Ich muss das wissen, weil ich sonst das Gefühl habe, langsam verrückt zu werden. Er zog seine Hand wieder aus der Tasche. Weil... Wade schluckte. Weil heute Nacht das Skelett in meiner Wohnung war. Es stand vor meinem Bett. Und seitdem... Sein Kopf sank nach unten und er bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen.
Ich halte das nicht mehr aus. Ich drehe durch. Ich drehe komplett durch.
Es stand vor Ihrem Bett, entfuhr es Bob. Das Skelett stand vor Ihrem Bett? Und dann?
Nichts dann, sagte Wade durch seine Hände. Ich bin von irgendetwas aufgewacht. Ich glaube, von dem Geruch. Es roch irgendwie nach Weihrauch oder so. Und da stand es und grinste mich an. Nichts weiter. Es grinste nur. Ich war wie gelähmt vor Angst, zitterte am ganzen Körper.
Dann winkte es mir mit seiner knöchernen Hand zu, drehte sich um und ging. Die drei Jungen schwiegen einen Moment. Ein Skelett war in Wades Wohnung eingedrungen? Die Sache nahm immer bizarrere Formen an.
»Haben Sie die Polizei gerufen?«, fragte Peter.
»Damit die mich umgehend in die psychiatrische Klinik einliefert?«
Wade lachte bitter.
»Ehrlich gesagt weiß ich mittlerweile selber nicht mehr, ob ich das alles nur geträumt habe. Ich lag noch mindestens 10 Minuten starr in meinem Bett. Dann bin ich aufgestanden, habe alle Lichter in meiner Wohnung angemacht, das Radio aufgedreht, den Fernseher eingeschaltet und gewartet, dass es endlich hell wurde.«
»Nach Weihrauch, sagten Sie. Es roch nach Weihrauch?« fragte Justus.
»Ja, ich glaube schon.«
»Merkwürdig.« Eine steile Falte bildete sich zwischen den Brauen des ersten Detektivs. Skelette mit Blumen und Hüten? Weihrauch? An irgendetwas erinnerte ihn das.
»Gab es irgendwelche Spuren eines gewaltsamen Eindringens in Ihrer Wohnung? Ein demoliertes Schloss oder kaputte Fenster? Haben Sie das kontrolliert?«
»Heute Nacht, ja, als ich wieder einigermaßen klar im Kopf war, aber da ist nichts. Die Wohnungstür war zugesperrt, die Tür zum Balkon war ebenfalls von innen verriegelt und beide Schlösser sind heil. Auch die Fenster sind alle unversehrt. Ich habe überall nachgesehen.«
»In welcher Etage wohnen Sie?«
»Im ersten Stock.«
Wade fuhr sich nervös durch die Haare und begann, seine Finger zu kneten.
»Dieses Skelett kann entweder durch Wände gehen oder ich habe tatsächlich alles nur geträumt. Auch das ist ein Grund, weswegen ich die Polizei nicht gerufen habe.«
»Fehlt denn irgendwas?«,
wollte Bob wissen.
»Wurde etwas gestohlen?«
»Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, nein, es waren auch keine Schubladen oder Schranktüren geöffnet.«
Justus überlegte einen Augenblick.
»Gibt es außer Ihnen noch jemanden, der Zutritt zu Ihrer Wohnung hat?«
Mr. Wade nickte.
»Meine Freundin Lorraine natürlich. Die hat einen eigenen Schlüssel. Dann Mrs. Cox, meine Putzfrau, die zweimal die Woche zum Saubermachen kommt. Und Mr. Zimmerman, mein Vermieter. Er wohnt unten im Haus in der Parterre-Wohnung.«
Die Jungen warfen sich einvernehmliche Blicke zu. Hierüber mussten sie nicht lange beratschlagen. Der Mann brauchte ihre Hilfe, so viel stand fest. Justus zog ein silbernes Etui aus seiner hinteren Hosentasche, entnahm ihm eine ihrer Visitenkarten und reichte sie Wade.
»Hier, bitte sehr.«
»Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall. 3 Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.«
Mit Nachdruck sagte Justus: »Wir übernehmen Ihren Fall, Mr. Wade. Wir werden zunächst unsere Ermittlungen organisieren, erste Erkundigungen einholen und uns dann bei Ihnen melden. Sind Sie heute zu Hause erreichbar?«
»Ja.«
Linus Wade schrieb seine Adresse und Telefonnummer auf einen Zettel, den ihm Justus reichte, und stand auf.
»Danke.«
Er lächelte erschöpft.
»Vielen Dank. Ich hätte sonst wirklich nicht gewusst, an wen ich mich wenden soll. Und sagt bitte du und nennt mich Linus. Keine Ursache, Linus. Und ich darf dir versichern, dass wir schon Fälle gelöst haben, die zunächst sehr mysteriös und sogar übernatürlich anmuteten. Doch dahinter steckt am Ende immer eine logische Erklärung. Ich hoffe, ihr habt recht. Linus kniff die Lippen zusammen und reichte jedem der Jungen die Hand. Dann drehte er sich um und ging. Peter blickte ihm nachdenklich hinterher. Ein Skelett im Schlafzimmer, das kann einem schon mal die Stimmung verhageln. Er sah seine Freunde an. Linus, tut mir ja wirklich leid, aber was, wenn er einfach nur einen an der Mütze hat? Peter beschrieb mit seinem Zeigefinger kreisende Bewegungen in der Nähe seiner Schläfe. Das glaube ich weniger, erwiderte Justus. Justus! Peter! Bob! Tante Mathilda. Die drei Jungen sahen sich verdrossen an. Das klang nach Arbeit. Definitiv.
Die drei Fragezeichen.
Na, habe ich euch zu viel versprochen? Skelette, die am Bett warten und dann abhauen? So, bevor wir aber mehr von diesem seltsamen Gerippe erfahren, ist es an der Zeit für einige eurer Fragen, die Fanfragen. Also, erste Frage gilt unserer Titelmusik. Was finde ich wahrscheinlich besser, das alte oder das neue Intro und warum? Es gab ja schon drei Titelmusiken. Es gab die ganz am Anfang, die wir 79 hatten. Dann wechselte das irgendwann in den 80ern auf so eine Elektro-Intro. Und jetzt haben wir ja auch schon wieder seit über 10 Jahren oder noch viel länger, haben wir ja das dritte Intro. Grundsätzlich finde ich die alle gut. Grundsätzlich sind sie auch alle mittlerweile veraltet. Grundsätzlich passen sie extrem alle drei zu den drei Fragezeichen. Dann sagen manchmal welche, ja, wir fanden das ganz allererste von Carsten Bohn so toll. Warum könnt ihr denn das nicht wieder nehmen? Da wissen wir ja alle, da gab es mal einen Rechtsstreit. Deswegen konnten die Musiken von Carsten Bohn nicht mehr gespielt werden. Dann gab es eben das zweite, was ich auch noch immer bei meinen Mitmachhörspielen live vor Publikum benutze. Dieses so, Justus, Peter Shaw, Bob Andrews. Also das finde ich eigentlich auch super. Und jetzt das Aktuelle finde ich auch gut. Es ist dann immer so, wenn man dann mal die ganz Jungen, die Kinder, eure Kinder, denen ihr die drei Fragezeichen übergestülpt habt, wenn man die mal fragt, was findet ihr denn für eine Titelmusik am allerbesten, dann sagen die, keine Ahnung, wir wussten gar nicht, dass es verschiedene gab. Also im Endeffekt, ich finde die alle gut. Das passt. Die sind sorgfältig ausgesucht. Ich möchte da keine Wertung abgeben. So, lange genug geschwafelt, nächste Frage. Die zweite. Warst du schon mal in Rocky Beach? Das ist interessant. Rocky Beach in Südkalifornien, nähe Malibu, auf dem Weg dann in Richtung Norden. Mein Stand der Dinge war, es gibt gar kein Rocky Beach. Jetzt hat mir neulich wieder jemand gesagt, ja, ich war auch in Rocky Beach. Sag ich, es gibt doch gar kein Rocky Beach in der Gegend. Doch, ich war ja da. Das kann nur ein winziger Ort sein. Ich war übrigens 2-mal in Los Angeles und habe damals natürlich auch geguckt. Das ist jetzt wirklich schon lange, lange her. Habe damals geguckt, ob es Rocky Beach gibt. Dann wäre ich da hingefahren und hätte mir das angeguckt. Gab es aber irgendwie nicht. Also ich war noch nie in Rocky Beach. Ich war dafür aber an einigen steinigen Stränden. In der Türkei, in Indonesien, in Dänemark. Also steinige Strände kenne ich zur Genüge. So, und jetzt kommt die nächste Frage. Schnappst du durch die Aufnahmen einen Teil von Justus' Wissen auf? Ja, immer mal wieder, wenn Justus sowas Altkluges daher sagt und sofort wie aus der Pistole geschossen weiß, worum es sich handelt, und eine wissenschaftliche Antwort auf irgendwelche Dinge gibt, finde ich das hochinteressant, bewundere ihn extrem dafür und habe es wahrscheinlich dann eine Woche später wieder vergessen und sage dann, wenn es wieder auf das Thema kommt, Justus hat doch mal neulich was darüber erzählt, aber was war das nur? Also mein Gedächtnis ist da nicht so ausgeprägt, als dass ich mir solche Einzelheiten
manchmal von Justus merken kann, weil sie mich vielleicht nicht genug interessieren inhaltlich. Ich gebe sie gerne wieder als Justus. Aber mich muss natürlich ein Thema packen. Das wird vielen von euch sicherlich auch so gehen. Mich muss ein Thema packen, damit ich es dann auch total verinnerliche und das in mir aufnehmen kann, um es dann auch korrekt wiedergeben zu können. Wenn ihr auch eine Frage habt oder etwas wissen wollt, schreibt eine Mail an mitreden@lauscherlounge.de. Video- und Sprachnachrichten sind natürlich auch willkommen. So, und jetzt hören wir nochmal ins Hörspiel.
Die drei Fragezeichen.
Ja, hier Justus Jonas von den drei Detektiven.
Justus, es geht wieder los.
Linus, was ist los?
Da sind Geräusche vor meinem Haus. Und ein Schatten. Irgendjemand schleicht im Garten herum.
Wie, ein Schatten?
Ja, und ich glaube, dass er einen Hut trägt.
Okay, Linus, wir machen uns sofort auf den Weg. Bis gleich. Also, Kollegen, ihr habt es gehört. Da tut sich was.
Ja, und das schneller als erwartet.
Dann los.
Kommt!
Klugscheißer-Modus.
Wusstet ihr übrigens, den Tag der Toten gibt es wirklich. Er kommt ursprünglich aus Mexiko. Der Dia de Muertos ist eine farbenfrohe Feier des Lebens und des Todes und wird mittlerweile in ganz Lateinamerika gefeiert. Typisch sind dabei die Calaveras, Schädel und Calacas, Skelette. Seit 2008 hat die UNESCO sogar den Dia de Muertos als immaterielles Kulturerbe der Menschheit aufgenommen. So, noch ein bisschen mehr darüber erfahrt ihr im Hörspiel. Das Buch, auf dem das Hörspiel basiert, ist im Kosmos Verlag erschienen und von Marco Sonnleitner geschrieben worden. Das Hörspiel erscheint am 8.11.2024. Werden die drei Fragezeichen das Skelett noch erwischen? Und ist es überhaupt ein Skelett? Na, das werdet ihr noch herausfinden. Wir springen jetzt mal ein bisschen in der Geschichte an die Stelle, wo Peter unglaublich in Gefahr gerät. Viel Spaß beim Anhören. Bleibt gesund und bis bald.
Eine halbe Stunde später parkte Bob seinen Käfer auf dem Parkplatz unterhalb des Prayers Hill. Von dort aus machten sich die drei Detektive auf den Weg zu der kleinen Kapelle. Sie trafen den Friedhofswärter dort jedoch nicht in seinem Büro an. Und auch sonst war er nirgendwo zu sehen. Justus stemmte die Hände in die Hüften und blickte sich um.
Lasst uns ausschwärmen, Kollegen. Mhm. Wer Mr. Turner findet, bittet ihn zu einer kleinen Unterredung in die Kapelle. Mhm. Und während wir suchen, halten wir auch sonst die Augen auf. Vielleicht fällt uns ja irgendetwas Ungewöhnliches auf dem Friedhof oder an einem der Gräber auf.
Mhm. Du meinst eine halb verweste Hand, die sich aus dem Erdboden streckt oder so?
Oh, Mensch, Peter, du guckst eindeutig zu viele Horrorfilme.
Also los.
Da sich Justus nach links orientierte und Bob geradeaus lief, übernahm Peter den rechten Teil des Friedhofs. Dort befand sich in einiger Entfernung ein kleines Wäldchen aus dürren Bäumen und Büschen. Als der zweite Detektiv an den Gräbern vorbeilief und sich dem Wäldchen näherte, warf er einen kurzen Blick auf die vielen Holzkreuze. Jedes Kreuz war mit mehreren Ziffern in einer für diese Zwecke eher unüblichen Digitalschrift versehen. Aber mehr gab es hier nicht zu sehen und auch von Rick Turners Hut keine Spur. In dem kleinen Wäldchen befanden sich keine weiteren Gräber. Und gleich dahinter endete das Gelände von Prayers Hill an einem steilen Abhang, der etwa 20 Meter weiter unten an eine trockene Wiesenfläche grenzte. Plötzlich vernahm Peter hinter sich ein Geräusch. Er wollte sich gerade umdrehen, als ihm jemand von hinten einen heftigen Stoß versetzte. Ein kurzes Stück schlitterte er den Abhang hinab, doch dann bekam er einen knorrigen Strauch zu fassen, der aus dem Felsen wuchs. Er klammerte sich mit beiden Händen fest.
Hilfe! Hilfe!
Panisch blickte er nach oben und erstarrte. Ein Skelett grinste auf ihn herab. Ein Skelett im schwarzen Anzug. Einen Hut mit Blumen auf dem Kopf. Und eine wechselnde Totenkopfmaske auf dem Gesicht.
Helfen Sie mir! Ziehen Sie mich hoch!
Erste und letzte Warnung! Haltet euch da raus!
Gehen Sie nicht weg! Ich kann mich nicht mehr lange halten! Hilfe! Hilfe! Der Strauch wird mich nicht mehr lange halten! Hört mich denn keiner? Hilfe!
Mensch, Peter, was? Um Himmels Willen!
Du musst mich irgendwie hochziehen.
Ja, ja.
Ich stürz gleich ab.
Ja, keine Panik, Peter. Das schaffen wir. Rick ist bei mir. Moment mal, warte. Warte, ich nehm meinen Gürtel. Und den wickle ich um mein Handgelenk. Bleib ruhig. Pass auf, Rick. Ich leg mich auf den Boden und du hältst mich fest, okay? So. Pass auf.
Achtung, Peter.
Jetzt. Du musst nach dem Gürtel greifen. Kommst du ran?
Ja.
Ach gut. Sehr gut.
Ich hab ihn. Ich hab ihn. Und jetzt zieh.
Ich zieh.
Zieh. Ja.
Gut so, gut so. Noch ein kleines Stück. Noch ein ganz kleines Stück. Geschafft.
Gut gemacht, Jungs.
Das wäre um ein Haar mein Ende gewesen.
Das war das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 230. Die drei Fragezeichen, der Tag der Toten. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik, die drei Fragezeichen Hörspiel, Jan Friedrich Konrad. Audioaufnahme und Tonbearbeitung, Stefan von Zedlitz. Skript, Josef Ulbich. Regie und Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen Tag der Toten basiert auf dem gleichnamigen Buch von Marco Sonnleitner. Erschienen im Frank-Kosmos Verlag Stuttgart. Ab dem 8. November überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden@lauscherlounge.de. Wir beantworten ausgewählte Fragen in den nächsten Record Release Features. Bis dann, Kollegen.